Vielleicht darf ich kurz Herrn Professor Harald Kittler ganz kurz vorstellen. Er ist Professor für Dermatologie an der Uniklinik für eben Dermatologie an der Medizinischen Universität Wien. Und ich danke ihm ganz herzlich, dass er bereit ist, sich als Mediziner sozusagen in die Runde der Historikerinnen zu begeben und uns über den aktuellen Stand der künstlichen Intelligenz auf seinem medizinischen Fachgebiet zu berichten.
Ja, danke für die Einladung. Ich halte jetzt einen ganz anderen Vortrag, als ich geplant habe, weil ich muss natürlich ein bisschen auf das eingehen, was jetzt gesagt wurde, sonst ist das nur ein loser Vortrag, der in der Luft hängt. Die besten Vorträge sind die ohne Folien. Ich werde mich ein bisschen an die Folien halten, aber ein bisschen was anderes erzählen. Sehr lustig, dass das Bewusstsein jetzt das letzte Rückzugsgebiet der menschlichen Würde geworden ist. Die Grenzen werden immer weiter nach vorne geschoben. Zuerst war es das Schachspielen, das die künstlichen Intelligenzen gemeistert haben. Dann war es die Sprache, die hat die künstliche Intelligenz mittlerweile auch gemeistert. Jetzt bleiben dann so Begriffe wie Bewusstsein über oder andere, die aber relativ hohl und leer klingen, nicht? Ein bisschen, den kann man mit allem füllen. Und das ist die Unerklärbarkeit dann wahrscheinlich, was am Ende überbleibt. Und die Emergenz, aus etwas Materiellem dann etwas zu machen, was wir nicht verstehen können. Und ich finde es interessant, was der Hirtl gesagt hat. Ich habe das alles nicht gewusst. Und ich finde es auch interessant, dass er so diesen Materialismus damals noch mit dem Determinismus verknüpft hat. Konnten ja nicht anders, nicht? Aber der Determinismus hat sich ja erübrigt, spätestens seit der Quantenphysik, die man immer bringt, wenn man irgendetwas Tiefgründiges sagen möchte. Aber der Determinismus ist out, nicht? Das haben auch die Materialisten eingesehen. Aber insofern ist das ein guter Ansatzpunkt, weil ja die KI eine materielle Basis hat, die häufig kritisiert wird. Und das sind die Daten. Und deswegen wird ja die KI heutzutage oder die Vorstellung, dass die KI alles lösen kann, auch als Wiederkehr des Positivismus gesehen. Und der Positivismus ist ja nichts anderes als ein Materialismus, der ja auch von den Sozialwissenschaftlern, von den Philosophen immer heftig kritisiert wurde, als nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Und das Versprechen der KI, dass sie alle Probleme lösen will mit Daten, ist ja irgendwie diese Diskussion jetzt 100 Jahre später. Jetzt der Positivismusstreit ist hinter uns, aber er ist wieder da, weil das, was die KI braucht, deren Treibstoff sind die Daten, und die KI verspricht, durch Daten alle Probleme der Welt lösen zu können. Und die Dermatologie ist ein wenig so ein Probebetrieb, wo man das Ganze sehen kann, was hier vielleicht nur so angedeutet wird im praktischen Sinn. Und deswegen ist das so eine kleine Welt, wo man viel erklären kann. In dieser kleinen Welt kenne ich mich ein bisschen aus und da springe ich gleich drüber hinweg, über diese Folie. Und die KI ist ja irgendwie, die Amerikaner gehen dazu über, jetzt nicht mehr von Artificial Intelligence zu sprechen, sondern von Alien Intelligence, also von einer Intelligenz, die anders ist als wir, als das, was wir als humane Intelligenz bezeichnen. Das ist wahrscheinlich besser. Und was hier passiert, ist eine Datenverarbeitung in dem Sinn, dass Daten so verändert werden, dass man daraus lernen kann und dann die Daten dazu verwenden kann, um Vorhersagen zu treffen. Und es hat sich gezeigt, dass für manche Phänomene, die wir als Intelligenz bezeichnen, Vorhersage alles ist, um intelligent zu wirken. Besonders in der Sprache. Und Text ist ein Teil dieser Daten, wie künstliche Intelligenz gefüttert wird. Also das ist der Fuel der künstlichen Intelligenz, das ist unser materialistischer Teil sozusagen. Und dann passiert irgendetwas in einer Maschine, das ist der algorithmische Teil, und dann kommt der Prognoseteil. Alle Teile sind irgendwie, kann man irgendwie diskutieren, aber dieser Datenteil ist der materialistische Teil. Und das funktioniert eigentlich, Bilder können auch Daten sein, in der Dermatologie zum Beispiel überraschend gut. Was wollen wir denn eigentlich von künstlicher Intelligenz? Wir wollen zum Beispiel uns mit ihr unterhalten. Das ist eine Art Fragen-Antwort-Maschine, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, Fragen stellen, die man früher Büchern gestellt hat, die man dann selbst beantwortet hat. Oder man möchte eine Art Orakel, ne? Also wie das alte Delphische Orakel, Prognosen stellen, aber nicht nur anhand von so sagen wir mal, metaphysischen Konzepten, sondern anhand von Daten. Und wenn Sie ein Bild, ist auch eine Datenansammlung, und wenn Sie ein Bild mit einem Text, mit einer kleinen Beschreibung an eines dieser trainierten KI-Modelle, GPT ist ja nur eines von vielen Modellen, ja, das wird immer genannt, ist eigentlich unfair, OpenAI ist die Firma, die ist gar nicht open, denn sie stellt ihr KI gar nicht zur Verfügung, andere Firmen machen das schon, aber wenn Sie dieses Bild und eine kleine Beschreibung der KI füttern, das ist auf Englisch, weil die Englisch besser verstehen, weil die Daten, mit denen sie gefüttert werden, meistens Englisch sind, dann macht das nicht nur die korrekte Diagnose, und wenn ich sie frage, what else could it be, dann gibt sie mir eine Liste an wirklich sinnvollen Differentialdiagnosen mit einer Beschreibung. Ich kann sie auch noch weiter fragen, was mache ich jetzt? Es kommen alles sinnvolle Antworten zurück. Die Frage ist, wie macht die KI das? Scheint doch intelligent zu sein. Ja? Die Frage ist auch wirklich wieder, braucht man überhaupt ein Bewusstsein, um intelligent zu erscheinen? Es erscheint auf jeden Fall intelligent. Und die Frage ist, wie macht das die KI? In dem Fall werden Daten gefüttert. Und wie kann man überhaupt von Daten lernen? Man braucht irgendeine Art von Feedback, das wissen wir. Wir lernen über positives Feedback und negatives Feedback, und das macht die KI auch. Und Textdaten werden zum Beispiel so gefüttert, Text hat die Antworten schon implizit in sich. Es hat semantische und syntaktische Informationen. Und wenn ich jetzt diesen Text einem Algorithmus füttere, dann wird dieser Text in einen Vektor umgewandelt. Aber wie funktioniert das überhaupt? Wie lernt dieses algorithmische System Syntax und Semantik, also das, was wir als Intelligenz ansehen, Sprache, ist etwas, was Menschen ausmacht, ja, was uns von Tieren unterscheidet. Wie lernt das System das? Ganz einfach, es werden beim Training einzelne Wörter ausgelassen. Und das System muss lernen, diese Wörter, die fehlen, vorherzusagen. Und jedes Wort bekommt einen Vektor bei ChatGPT in einem 756-dimensionalen Raum. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber jedes Wort und jede Phrase hat somit eine mathematische Abbildung. Und wenn ich dann einen großen Korpus habe mit viel Text, dann bekommen die Vektoren Sinn, indem nämlich dieser Algorithmus dann das richtige Wort oder die richtige Phrase vorhersagen kann. That's it. Das klingt so einfach, aber man kann damit Sprache simulieren. Und vielleicht haben wir einfach zu viel über die Sprache oder zu gut über die Sprache gedacht. Die ist gar nicht so kompliziert. Ja? Es ist zwar ein menschliches Phänomen, aber man kann sie gut simulieren, indem man einfach Vorhersagen macht, nämlich die richtigen Worte vorhersagt. Und das Gute ist, wenn man das eine KI füttert, die KI kann nicht nur die Worte vorhersagen, wir können uns auch diesen Vektorraum, können wir uns mathematisch ausdrücken, und wir können mit diesen Worten rechnen. Zum Beispiel in diesem Vektorraum, das ist jetzt dreidimensional dargestellt, aber Sie können sich vorstellen, dass das 756-dimensional ist, ist der Vektor, der von König zu Königin reicht, hat die gleiche Richtung wie der Vektor, der von Mann zu Frau reicht. Das Konzept Gender ist also abgebildet in dem Vektor. Und was hier intelligent erscheint, ist nur ein Konzept, das hier abgebildet ist, in dem Korpus der Daten. Und Sie haben das chinesische Zimmer nicht wirklich erwähnt, aber Sie haben es angesprochen. Das chinesische Zimmer, Sie wissen, das war lange ein Argument dafür, da sitzt jemand in einem chinesischen Zimmer oder in einem Zimmer und der spricht kein Wort Chinesisch. Es werden ihm chinesische Wörter unter der Tür durchgereicht und er hat nur ein Buch dabei, das dieses Wort in eine andere Sprache übersetzt. Und er schlägt dieses Wort nach und übersetzt es und schlägt es nach. Das ist also der Algorithmus, und dann gibt er wieder deutsche Wörter aus, versteht kein Wort Chinesisch, kann aber übersetzen. Was ist der logische Fehler in diesem Bild, dass der Algorithmus dumm ist? Da ist schon eine Intelligenz da, irgendwo in dem Raum. Aber es ist nicht der Mann, der übersetzt, der weiß wirklich nichts von Chinesisch und Deutsch, aber der das Buch geschrieben hat. Der sitzt mit ihm in dem Zimmer und ist intelligent, das braucht es. Und dieser Korpus, der hier mit ihm sitzt, in diesem Zimmer, ja, das ist der Korpus, der verwendet wird in den Texten, die wir geschrieben haben im Laufe der 100 Jahre. Und dieser Korpus, der beinhaltet unser Wissen und unsere Intelligenz, und das kann man extrahieren und abbilden. Da ist gar nichts Magisches dabei, man braucht kein Bewusstsein. Also Intelligenz und Bewusstsein sind unterschiedliche Dinge. Jetzt möchte ich Ihnen noch was zeigen, das zeige ich Ihnen auch. Dann gehe ich gleich weiter über diese Folien. Wenn man diesen Vektoren rechnen kann, dann kann man einfache Analogien herstellen. Analogien sind auch ein Ausdruck von Intelligenz. Warum? Wenn man zum Beispiel den Königsvektor, wenn man vom Königsvektor den Mannvektor abzieht, dann kommt man zur Königin. Das ist eine Analogie. Und das kann man in dem Vektorraum auch machen. Und so kann man Analogien herstellen. Und das ist, was diese Systeme sehr gut können. Word-to-Vec ist die Basis von vielen dieser Large Language Models. Aber ich zeige Ihnen jetzt die Variante von vor 5 Jahren, auch in Englisch. Sister to woman is with brother to man. Paris to France is with Tokyo to Japan. Das sind einfache Analogien. Und dann father to doctor is with mother to nurse. Und man to computer programmer is with woman to homemaker. Was ist hier schiefgelaufen? Natürlich ist hier ein Bias drinnen. Und der Bias ist nicht drinnen, also eine Verzerrung in Bezug auf Geschlechtspräferenzen, dass ein Doktor männlich ist und eine Nurse weiblich. Der ist nicht im Algorithmus, der ist im Korpus. Und der Korpus wird von uns generiert. Das heißt, wenn man dieses Konzept umsetzt, all die Fehler, die wir oder all den Verzerrungen, die wir in unseren Texten ausdrücken, werden von der Maschine mitgelernt. Das Problem ist aber zu lösen, denn mathematische Methoden können diese Vektoren neutralisieren, die ganze Verzerrung, die wir hineingebracht haben, dann herausnehmen. Man kann diese Vektoren gerade richten und die Verzerrung entzerren. Das klingt gut, ja? Man kann das auch. Man kann mit Maschinen etwas machen, was man mit Menschen nicht kann. Man kann ihre Vorurteile einfach wegzaubern. Und wenn Sie heute ChatGPT fragen nach den Analogien, dann, Sie können es probieren, dann gibt es die richtigen Antworten. Also die richtigen Antworten im Sinne richtig, was wir als gesellschaftlich akzeptabel empfinden. Das heißt, hier sehen Sie schon ein Zusammenspiel zwischen Maschine und Mensch, ja, das zu einem Ergebnis führt, das gesellschaftlich jetzt akzeptabel ist und unseren Werten entspricht, aber das nicht akzeptabel war, wenn nur der Korpus hergenommen wird und die Maschine sich selbst überlassen ist. Was Sie hier schon sehen, ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine ist das, was die Zukunft bringen wird und was uns zu besseren Ärztinnen und Ärzten machen wird. Es ist nicht so, dass wir von den Maschinen ersetzt werden, es werden nur Ärzte und Ärztinnen ohne Maschinen ersetzt werden von Ärzten und Ärztinnen mit Maschinen, weil die einfach besser sein werden. Jetzt kann man natürlich sagen, wir können alle diese Verzerrungen entfernen mathematisch. Aber es gibt ja zum Beispiel, und jetzt komme ich zurück zur Dermatologie, es gibt ja nützliche Verzerrungen. Zum Beispiel gibt es die Verzerrung, dass das Melanom häufiger bei Frauen am Unterschenkel auftritt und bei Männern am Rücken. Das ist eine Verzerrung, die aber eine nützliche Information liefert. Denn wenn ich etwas vorhersagen möchte, ist diese Information nützlich. Welche Verzerrung ist jetzt nützlich und sinnvoll? Welche muss drinnen bleiben in den Taten? Und welche soll entfernt werden, weil sie zu einem gesellschaftlich nicht akzeptablen Ergebnis führt? Das ist auch eine Antwort und eine Frage, die wir beantworten müssen als Menschen. Und diese Antworten können nur wir stellen, also können wir nur wir geben. Und da muss man Hirtl recht geben, nicht? Denn die Frage der Moral oder der moralischen Werte ist hier nur uns gegeben in unserer Gesellschaft und nicht den Maschinen, die einfach auf Knopfdruck einen Algorithmus ablaufen lassen, aber diese Werte natürlich nicht besitzen. Und es ist schon richtig also, dass der Materialismus nur einen Ausschnitt der Welt darstellt. Der Materialismus alleine ist noch nicht gut genug, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und zum Schluss, jetzt die Bilddiagnose ist auch nichts anderes. Man kann Wörter in Vektoren umwandeln, aber auch Bilder. Und es ist genau dasselbe. Und in der Dermatologie haben wir viele Bilder. Und ein typisches Beispiel ist die Unterscheidung zwischen bösartigen bösartigen pigmentierten Läsionen und gutartigen. Und das können diese Maschinen sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut, besser als Experten. Das sind hier Studien, die zeigen, dass die KI, jetzt so eine trainierte KI, die an Bildern trainiert wurde, besser ist als Menschen. Aber, und das ist jetzt wieder eine Wertefrage, die wir beantworten müssen, das Know-how, das haben wir. Auch wenn wir es manchmal so framen als, okay, wenn die Maschine besser ist, dann sollen sie den Job machen. Aber das ist ja nur eine Teilantwort auf unsere Probleme. Ich habe das auf Englisch hier, weil das Know-how ja auch Englisch ist. Wir müssen ja entscheiden, wann wir am besten solche Systeme, Algorithmen einsetzen, bei wem und wer sie verwenden soll. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Allein, dass wir es können, ist noch nicht gut genug. Es ist auch die Frage, wer soll solche Systeme, die automatisch Hautkrebs erkennen, überhaupt nutzen? Soll das der Laie sein, der ein Smartphone besitzt, aber keinen Doktor sozusagen, der 3 Monate Wartezeiten hat, bis er zu einer Fachärztin kommt? Oder soll das nur das Fachpersonal sein? Das ist eine Frage, die über das Know-how hinausgeht. Das Know-who, wer soll das tun? Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn eine andere wichtige Frage ist auch, wer soll die Zielperson sein? Was soll unser Ziel sein, wenn wir solche Systeme einsetzen? Nämlich, wollen wir den Zugang zur Expertendiagnose erleichtern und ist das überhaupt wünschenswert? Und das sind Fragen, die KI nicht beantworten kann, die müssen wir beantworten, wenn nur wir haben einen Sinn von, was wünschenswert ist. Und ich zeige Ihnen so ein Beispiel. Wenn wir jetzt also dieses System, das relativ gut funktioniert, Laien in die Hand geben würden, was ja auch schon getan wird, Sie können so eine App verwenden und dann kommt so eine Ampel, dass Ihnen sagt, mein Muttermal ist grün, gelb oder rot, ja, und Sie müssen zum Hautarzt gehen oder zur Hautärztin oder nicht, dann ist das natürlich zumindest eine Einschränkung auf jene Personen, die überhaupt solche Smartphones, damit läuft das meistens, die Software verwenden. Das sind tech-versierte Personen. Und diese KI gibt aber auch vage und falsche Empfehlungen ab. Oder die Anzahl der Falsch-Positiven ist relativ groß. Warum? Weil sich die Hersteller natürlich schützen wollen. Das heißt, wenn wir das in einem großen Stil verbreiten, auch unter Laien, kommt es möglicherweise zum Gegenteil, was wir eigentlich wünschen, nämlich zu einer Überlastung eines bereits überlasteten Gesundheitssystems, nämlich eine Überlastung mit Personen, die gar nicht krank sind, aber durch die KI krank gemacht wurden, oder zumindest ihnen gesagt wurde, sie sollen eine Hautärztin aufsuchen. Und selbst wenn die App ein grünes Licht gibt, steht im Untertext, suchen Sie trotzdem einen Hautarzt auf. Also es besteht die Gefahr, dass wir das Ziel, nämlich den Zugang zur Expertise zu ermöglichen, gar nicht erreichen, weil der Zugang verstopft wird von Personen, die nicht krank sind. Also diese Fragen, das nennt man Alignment-Problem, dass die Ziele der KI mit unseren Zielen übereinstimmt, das ist die viel wichtigere Frage, als ob die KI funktioniert. In den meisten Fällen funktioniert sie sehr gut. Ein weiteres Problem dieser schwachen Intelligenz, und wir haben es meistens hier mit schwacher Intelligenz zu tun, und bei schwach meine ich, diese KI kann nur eine Sache gut, nur Schach spielen, nur Melanome diagnostizieren, aber sie hat keine allgemeine Intelligenz und sie weiß nichts von der Welt. Wir sind sehr gut, wir sind in die Welt gestellt, ja, ohne Heidegger-artig zu sprechen, aber wir haben ein in der Welt sein, das die Maschine nicht hat, und das zeigt sich am besten dadurch, wenn die Maschine irgendwelche Probleme lösen muss, für die es nicht trainiert wurde. Nehmen Sie zum Beispiel das Beispiel, wenn eine KI dafür trainiert wurde, Hunde von Katzen zu unterscheiden, dann kann sie das sehr gut. Aber wenn man der KI einen Blueberry Muffin zeigt, dann kann es nur sagen, das schaut aus wie ein Chihuahua, weil mehr als Hunde und Katzen kennt die KI nicht. Das ist ein sehr eingeschränktes Weltbild und kein Common Sense. Aber was Sie hier sehen, ist auch, die KI läuft auf einer Hardware, nämlich dem iPhone oder einem anderen Phone, sei materialistisch, und wenn ich das wieder abschalte und anschalte, kann ich Intelligenz an- und ausschalten. Und es ist nur in diesem materialistischen Ding, das aus einem Siliziumchip besteht, und es ist rein materialistisch. Und wenn ich es anschalte, dann erscheint es intelligent. Ja? Das ist schon ein Argument für den Materialismus natürlich, dass das ausreicht. Und jetzt, wenn wir schon so philosophisch sind, es gibt einen Namensvetter von mir, den Friedrich Kittler. Ja? Da hat er gesagt, es gibt keine Software, alles ist Hardware. Das ist eine extreme Ansicht des Materialismus. Und insofern meint er damit, dass alles eingeschrieben ist, entweder in uns, in unserer genetischen Information, das ist auch Hardware, oder in Silizium. Und dann, wenn es, was wir Software nennen, nur die funktionelle Interaktion zwischen diesen Materialien ist und nichts weiter. Ja. Nun gut, ich komme zum Schluss. Ich wollte ja nur eine Diskussion anregen und diese Folien überspringe ich, weil sie sind langweilig. Ja. Und ich habe auch kaum Zeit mehr. Es ist ein grundlegender Irrtum zu glauben, dass KI nur mit Daten funktioniert, dass es auf diesen Ausschnitt der Welt beschränkt sein muss. Wir können KI durchaus auch ein Werteschema zur Verfügung stellen. Also den kantianischen Überbau, wenn man so sagen möchte. Und der ist uns ja sehr bewusst. Wenn wir zu einem Arzt oder Ärztin gehen, möchten wir nicht nur eine gute Diagnose, wir möchten auch eine Handlung, die auf humane Präferenzen beruht. Was ich damit meine ist, wenn Sie Sorge haben, dass Sie ein Melanom haben, dann gehen Sie zu einem Arzt oder Ärztin, die gut diagnostiziert, aber auch die richtige Entscheidung trifft, insofern, dass Sie die richtige Grenze zwischen zu viel falsch Positiven oder zu viel falsch Negativen findet. Extrem gesagt, der paranoide Diagnostiker entfernt alles und übersieht nichts. Der gelassene Diagnostiker entfernt nichts und übersieht alles. Und irgendwo dazwischen setzen wir uns hin. Und meistens suchen wir auch uns einen Arzt oder Ärztin aus, der diese menschliche Präferenz in unserem Sinne setzt. Wenn Sie große Angst vor einem Melanom haben, gehen Sie zu einem Arzt, der sehr viele Läsionen herausschneidet. Wenn Sie, nachdem Sie bei einem Arzt waren und schon 100 Exzisionen hatten und die 100. Narbe, dann werden Sie vielleicht Ihren Arzt wechseln, zu einem Arzt gehen oder Ärztin, die weniger herausschneidet, eine andere Präferenz setzt. Wir suchen uns ja unsere Ärzte auch nach diesem Wertgefühl auf. Und auch das kann man KI beibringen, indem man Belohnungen und Strafen vergibt. Das heißt, für Fehler und für gute Dinge, die die KI macht, unterschiedliche Belohnungen. Zum Beispiel, wenn die KI ein Melanom richtig erkennt, bekommt sie 5 Belohnungspunkte. Wenn sie ein Melanom übersieht, werden -10 Punkte abgezogen, weil das sehr schlimm ist. Wenn die KI ein Muttermal richtig als gutartig diagnostiziert, bekommt sie einen Pluspunkt. Wenn sie ein Muttermal entfernt, unnötigerweise einen Minuspunkt. Und das hier, was hier integriert ist, ist ein zutiefst menschlicher Wert, eine menschliche Präferenz, die man sich mit der KI ausmachen kann, nur explizit gemacht. Wenn wir mit einem Arzt oder mit einer Ärztin verhandeln, dann verhandeln wir diese Präferenz immer implizit, nie explizit. Das könnte sogar die Interaktion zwischen Arzt und Patienten wesentlich verbessern. Warum? Meistens geht man ja auch zu einer Blackbox, wenn man zu einem Arzt geht, das muss man schon sagen. Manchmal sind die Erklärungen, die man bekommt, ja auch nicht ausreichend, müssen sie einfach hinnehmen. Oder wenn wir sie selber geben, wissen wir manchmal, dass wir nicht das sagen, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Und zum Schluss, warum KI in unserem klinischen Alltag noch nicht so oft oder so angewendet wird, wie es der Hype verspricht, und es ist ein Hype, es passt gar nicht gut in unsere Arbeitsabläufe. Wir sind jahrzehntelang gewöhnt, einen Arbeitsablauf zu haben. Ich zeige Ihnen am Schluss ein Beispiel aus meiner Welt. Das ist Fake, das ist KI und das ist echt. Und das ist ein Fall, den ich gehabt habe und ich wusste nicht, was neu ist. Ist das ein Melanom oder ist das ein Nevus? Sie sehen, dieser Patient hat sehr viele Muttermale Die Frage war, was mache ich jetzt? Das schaut ein bisschen atypisch aus. Und jetzt frage ich doch die KI. Drücke auf einen Knopf und dann bekomme ich die KI zurück. Die sagt mir, das ist zu 40% ein Muttermal, das ist gutartig, aber zu 15% ist das ein Melanom. Na, wie interpretiere ich das jetzt? Und dann kam es mir, ich habe die KI gefragt, aber ich habe die KI gar nicht gebraucht. Ich brauche einen Pathologen, weil sobald ich die KI frage, ist meine Entscheidung zur Entfernung schon fast gemacht. Und die Entfernung ist sehr einfach. Ich muss ein Stück Haut entnehmen. Oder anders gesagt, die KI muss schon hier sehr, sehr, sehr überzeugend sein, damit ich mich umstimmen lasse, dass ich das nicht entferne. Und ich habe hier nur Zeit verloren. Ich habe hier eine Maschine in Gang gesetzt, die kompliziert ist, die mir 10 Minuten Zeit gekostet hat. Aber ich entferne das Ding, damit ist es draußen. Das ist einfach, es ist kein großer Schaden, selbst wenn es gutartig ist. Und das überspringe ich auch. Und zum Schluss noch 2 philosophische Anmerkungen, weil es halt ein philosophisches Thema war. Einer der Gründerväter unseres Rationalismus bestand ja darauf, dass wir uns von Tieren dadurch unterscheiden, dass wir Geist haben. Das Geist-Körper-Problem, während Tiere Maschinen sind, die haben nur einen Körper. Und das Cogito, also das ist Descartes, ich denke, daher bin ich, das war aus seiner Sicht natürlich gut, aber es war nur aus seiner damaligen Sicht das richtige Cogito oder die Abgrenzung zu Tieren, weil die einzige Intelligenz, die uns damals halbwegs nahe kam, tierisch war. Und das Cogito müsste man verbessern. Ich denke, daher bin ich, sondern man müsste den Körper mehr in den Mittelpunkt stellen, denn das, was uns heute von der Kuhintelligenz unterscheidet, ist nicht der Geist. Diese Maschinen haben Geist. Es ist unser Körper. Mit unserer Millionen Jahre lang eingeschriebenen evolutionären Entwicklung und unserer persönlichen Geschichte, die diese Maschinen nicht emulieren können. Und die Vernachlässigung des Körpers als Träger von Menschlichkeit ist unserer Kultur geschuldet und natürlich auch Descartes. Also wenn man Descartes verbessern müsste, ist nicht, ich denke, daher bin ich, sondern ich haue mir die Zehe an, es tut weh. Daher bin ich. Und das wissen wir in der Medizin, dass das eigentlich das Bessere ist. Und wenn Sie Descartes kennen, der nächste Satz war ja dann eigentlich schon wieder eine Rechtfertigung Gottes metaphysischerweise, die ihn in die Irre geführt hat und wieder in die Metaphysik, die zumindest in der Naturwissenschaft nichts oder zu nichts führt oder zu, sagen wir mal, nichts klar. Das war's. Ich habe mich beeilt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel überzogen. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden Vortrag und danke, dass Sie auch spontan auf die Vorredner und Rednerinnen eingegangen sind. Vielen Dank. So, gibt es Fragen?
Dankeschön. Ich hätte eine vielleicht etwas provokante Frage an Sie. Und zwar meinten Sie zu Beginn, dass die KI im Fall der Dermatologie, besonders der dermatologischen Diagnostik, recht gut funktioniert. Jetzt wollte ich Sie fragen, was sagt das eigentlich im Umkehrschluss über die Arbeitsweise Ihrer Disziplin aus, als reflexiver Gedanke?
Naja, wir haben mit Bildern zu tun und Bilder sind ein gutes Futter für KI, prinzipiell. Und es waren auch Bilder die ersten, also Bilder und Text, aber Text war immer komplexer. Ne? Bilder waren einfach. Und das kam aus der Tradition her auch, dass die ersten jetzt, die modernen Netzwerke, dafür ausgerichtet waren, Bilder zu erkennen. Das habe ich übersprungen. Aber die Bilderkennung war, was von den großen KI-Firmen, den großen Tech-Firmen zuerst propagiert wurde, Annotation von Bildern. Und die Dermatologie hat viel mit Bildern zu tun. Ja, es ist ein visuelles Fach, das macht es einfach. Noch so einfach, wie ich es dargestellt habe, ist es natürlich nicht. Noch einfacher ist es in der Ophthalmologie, ja, wo wir hier nur so einen kleinen begrenzten Bereich haben, ein Verfahren, OCT, und hier funktioniert es noch viel besser. Ja? In der Dermatologie funktioniert es in einem kleinen Bereich gut, in einem großen Bereich funktioniert es noch nicht, weil, zum Beispiel, das habe ich auch übersprungen, weil uns viele Daten fehlen. Zum Beispiel Bilder von Patienten mit dunkler Haut sind unterrepräsentiert. Ja? Bilder von seltenen Hauterkrankungen sind unterrepräsentiert. Und man kommt dann natürlich irgendwann an eine Grenze, wo Daten allein nicht mehr weiterhelfen. Also Bilder allein, wo man ein Konzept auch haben muss. Und ich würde es mal so zusammenfassen. Das, was man mit Bildern machen kann, die KI, das funktioniert sehr gut. Und was das über unser Fach sagt, ist, wir sind ein visuelles Fach und viel Information ist drinnen. That's it. Aber es allein reicht nicht. Und es reicht ja auch nicht, eine Diagnose zu stellen. Und Dermatologie besteht ja nicht nur aus Diagnosestellen. Was ich gemeint habe, es funktioniert in der Dermatologie gut, ist, es funktioniert in der diagnostizierenden Dermatologie gut. Das ist nur ein Teil des Faches.
Nachdem es ein bisschen ein philosophischer Vortrag war, die Frage, die mich beschäftigt im Zusammenhang mit der KI, Sie haben es angesprochen, dieses Zurechtrücken, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Es war an einem sehr unverfänglichen Beispiel, Gender. Ja. Aber was gesellschaftlich akzeptabel ist, ist ja ein bisschen zeitgeistig. Und ich sehe da eine Wahnsinnsgefahr, wenn wir zurückdenken, so 70, 80 Jahre, gab es einen anderen Zeitgeist. Wer garantiert uns, dass unter der KI der Zeitgeist nicht vielleicht wieder in die eine oder andere Richtung geht, wo ganz andere Dinge gesellschaftlich akzeptabel werden, die dann durch die Veränderung der KI, die ja irgendwie so eine Konvergenzerscheinung nach sich zieht, dann plötzlich dort abgesegnet und abgebildet werden. Das ist das eine. Und die zweite Frage, ich habe immer so den Eindruck, dass dieses Menschlichsein oder dieses menschliche Denken sich immer abspielt in dem Dualismus Gut, Böse, Gott, Teufel etc. Jetzt leben wir gerade in so einem Zeitgeist, wo man versucht, alles auf das Gute hinaus zu richten oder zu entzerren oder wie immer das jetzt genannt werden soll, verlieren wir da nicht ein bisschen den bösen Anteil, den wir aber brauchen, um uns zurechtzufinden?
Also das Erste möchte ich so beantworten, natürlich ist die KI ein Tool, das man für Gutes und Böses einsetzen kann und es ist ein Verstärker. Aber es ist mehr als ein Tool. Es unterscheidet sich von einem Hammer und auch von einer Atombombe, dass es ein Agent ist, der selbstständig agieren kann, theoretisch, und das auch tut. Das ist eine neue Herausforderung. Und dass diese Algorithmen Tendenzen verstärken kann, das sehen wir an YouTube und Facebook. YouTube hat einen Algorithmus, wo kontroverse Videos einfach, die bekommen mehr Klicks, weil sie einfach gehypt werden, weil der Algorithmus so eingestellt ist, mehr Klicks sind gut. Das führt natürlich dazu, dass extreme Videos bevorzugt werden und dass auch extreme mehr in den Vordergrund gestellt werden. Das erleben wir in der Polarisierung. Ja, das ist richtig. Aber diese Entscheidung, den Algorithmus so zu konstruieren, dass es auf Klicks optimiert ist, den haben schon Menschen gemacht. Ja, nicht KI. Also es steht uns ein Werkzeug zur Verfügung, das natürlich von Menschen gemacht auch wieder dazu führen könnte, dass alle möglichen Tendenzen auch ungewollte verstärkt werden. Aber es ist auch eine Chance, wenn man so ein Werkzeug hat, es besteht auch eine Chance, dass wir es dazu verwenden, manche Tendenzen, die wir nicht wollen, wieder in die andere Richtung zu drücken. Also es liegt schon an uns. Und das Letzte, die Antwort auf die letzte Frage, die wollte ich eigentlich in den letzten Slides geben. Wenn man alles gerade richtet, dann bleibt eigentlich nichts mehr Menschliches über. Und für Sigmund Freud war ja der Witz an sich zum Beispiel ein Aggressionsabbau. Ja? Und der tendenziöse Witz war auch prinzipiell akzeptiert, weil er immer auf Kosten von Minderheiten, bis zu einem gewissen Grad, der jüdische Witz ist ja dadurch gekennzeichnet auch, dass es viel gegen sich selbst gerichtet ist. Ja. Aber wenn man das natürlich total gleich richtet, ja, dann kommt, wie soll ich sagen, das Gefühl für Witz von ChatGPT und der, das ist jetzt weg, versuchen Sie mal ChatGPT nach einem Witz zu fragen, einem deliziösen, es kommt nichts Lustiges. Und anders gesagt, diese Idiosynkrasien und diese kleinen Vorurteile, die nicht so schlimm sind, aber die jeder in der Geschichte hat, wenn man das ganz rausnimmt, dann wird die Welt sehr steril und wahrscheinlich auch nicht lebenswert. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Grenze. Und diese zu finden, ist wieder eine menschliche Aufgabe. Das kann die KI nicht. Also, wenn man alles gleich richtet, was möglich ist, und jede Idiosynkrasie und jedes Vorteil hinausfiltert, dann ist die Welt wahrscheinlich sehr steril und langweilig und nicht mehr menschlich. Wenn man das zu sehr verstärkt, ist auch nicht wünschenswert. Und wir müssen diese Grenze finden, die optimal ist. Das wäre meine Antwort.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist so lange, also der Mensch kann es beeinflussen, er kann korrigieren, er kann zum Beispiel eben gesellschaftliche Tendenzen, über gesellschaftliche Tendenzen Einfluss nehmen. Was ist, wenn er keinen Einfluss mehr nehmen kann? Ist das Szenario möglich?
Ja, natürlich ist das theoretisch möglich, dass diese Agenten selbstständig handeln. Das ist die Gefahr. Und je nachdem, also bei KI ist es ja so, je nachdem, wenn man fragt, entweder wird die Apokalypse oder das Paradies, ja, natürlich besteht die Gefahr, dass die Apokalypse auf uns zukommt, in denen diese Agentenmaschinen selbst handeln, eigenständig und von unseren Zielen und Präferenzen nichts wissen wollen. Diese Gefahr besteht theoretisch, aber es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man dem entgegenwirken kann, meine ich. Und ich sehe diese Gefahr kleiner als die Gefahr, dass Menschen die bösen Willen sind, die derzeitige KI dazu verwenden, um Böses zu tun, sagen wir mal. Also wenn ich die beiden Gefahren abwägen würde, dann glaube ich, Terminator, ja, ist unwahrscheinlich, dass Maschinen von sich aus, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, wenn Maschinen einen Antrieb bekommen oder so etwas wie Bewusstsein, dass sie keinen Antrieb hätten. Warum hätten sie irgendeinen Antrieb dazu, die Menschheit zu zerstören, wie im Terminator-Film? Wahrscheinlich würden sie sich hinsetzen und nichts machen. Ja? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie eine Art Zerstörungswillen entwickeln würden. Es ist nicht unmöglich, aber es finde ich sehr unwahrscheinlich, wenn sie selbstständig agieren. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Menschen mit Zerstörungswillen Maschinen dazu benutzen werden. Diese Gefahr halte ich für größer.
Dann ist das aber genau das Werkzeug, was immer wenigeren eine breitere Wirkung gibt.
Das ist richtig.
Das heißt, die Verbreitung von extremen Ideen, man könnte jetzt auch sagen, was treibt einen dazu, Twitter zu kaufen? Ne? Weil was man sich hier kauft, ist in Wirklichkeit Macht der Algorithmen.
Es gibt meiner Meinung nach sehr einfache Maßnahmen, um das zu regulieren. Die KI ist nicht regulierbar, aber es wäre zum Beispiel, kann ich auf das neue Buch von Harari verweisen, Nexus, eine einfache Maßnahme ist, dass man verbietet, dass Maschinen sich als Menschen ausgeben. Was Sie erleben in den sozialen Medien ist, dass Bots, Maschinen hier Meinung machen. Das sollte meiner Meinung nach nicht erlaubt sein, dass Maschinen wie Menschen agieren können. Und das ist auch keine Einschränkung der Maschinen. Sie sind nur Maschinen, sie haben keine Menschenrechte. Das wäre eine einfache Maßnahme, das zu unterbinden. Hier müsste man sich finden. Und die KI-Firmen und die großen Tech-Firmen wissen sehr gut, welches Facebook- und welches Twitter-Konto ein Bot ist. Aber es ist ihnen egal oder es ist ihnen sogar zu nutzen, weil sie damit Geld machen. Ja? Also das wären zum Beispiel einfache Maßnahmen, wie man das regulieren könnte, die allesamt nicht gesetzt werden.
Ja. Dafür aber da gleich anknüpfen, also wenn schon heute die theoretisch mögliche Regulierung der in den verschiedenen sozialen Medien nicht funktioniert, weltweit eigentlich, es steht uns ja, glaube ich, jetzt rasante Entwicklung der KI noch bevor. Das Problem wird ja damit immer dringender und drängender eigentlich. Und es ist nicht abzusehen, dass da tatsächlich eine Regulierung kommt. Wir werden immer mehr konfrontiert sein mit dem Problem, dass man zwischen Maschine und Mensch nicht unterscheiden können.
Ja, aber es ist ja auch, man darf nicht übersehen, dass einiges gemacht wurde. Und gerade die EU hat hier eine Vorreiterrolle für sich gefunden. Und ich glaube, sie hat ganz gute Rahmenbedingungen vorgegeben, was Datensicherheit betrifft und auch was KI tun soll oder nicht. Und das ist, glaube ich, einmal ein guter Anfang, dass es nicht optimal ist und dass hier verschiedene, dass hier Lobbyismus von anderer Seite vor sich geht, das wissen wir. Aber ich glaube, da würde ich meine Hoffnungen schon auf die EU setzen, weniger auf die Vereinigten Staaten oder auf China. Hier ist keine sinnvolle Regulierung zu erwarten. Aber wir haben ja schon erste Schritte getan, die nicht schlecht waren. Es ist nicht immer alles optimal. Aber Überregulierung ist natürlich auch nicht gut, was einen Wettbewerbsnachteil schaffen würde. Und hier muss man auch wieder die richtige Balance finden. Ne? Zu viel Angst, zu viel gefürchtet ist auch nicht gut. Ja?
Dann würde ich mich bedanken bei allen Vortragenden vor allem, aber auch bei Ihnen für Interesse und möchte ankündigen, also ich glaube, es war doch ein sehr spannender Abend, es lässt natürlich viele Fragen offen noch, aber ich möchte noch ankündigen, wir haben noch ein Get-Together mit Brötchen und vielleicht kann man auch in diesem Rahmen noch weiter diskutieren. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank.